Jetzt kommt ein Hammerfilm. Echt, ich meine, alles sind Hammerfilme. Aber der, das ist so, wo man mitkriegt, hey, das, was man macht, super Freunde, hat Auswirkungen, von denen man keine Ahnung hat. Mein Gast ist Mike. Mike, ihr werdet es gleich sehen, ist über und über tätowiert. Ich habe jetzt keine Body Control gemacht, Körperkontrolle, und habe geguckt, wie er da aussieht, unterm Westchen, aber allein schon Gesicht, ihr werdet sehen. Mike war bei den Banditos, das ist eine Rockergang, ist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, und zwar negativ, war da dabei und hieß in der Szene Machete Mike. Warum? Weil er, wenn irgendwas war, sofort mit der Machete zugeschlagen hat. Alles weitere im Film. Und Mike sucht nach dem Sinn des Lebens, das hatten wir auch schon mal. Vor ein paar Wochen war der Film dran, ihr erinnert euch. Und beschäftigt sich mit Jesus. Dann trifft er auf einer belebten Straße eine Frau und die schenkt ihm ein Johannesevangelium. Er liest drin und es fängt an, sich was in ihm zu verändern. Er wird vom Machete-Mike zum Bibel-Mike. Aber er muss ins Gefängnis, weil die Straftaten, die er begangen hat, werden gesühnt und die verfallen nicht automatisch, wenn man gläubig wird. Er hat überlegt, gehe ich ins Gefängnis, gehe ich in den Bau oder fliehe ich aus dem Land. Er hat sich für Letzteres entschieden. Und wie das kam und wie er zu Jesus fand, das ist eine Story. Da machen wir keinen Spoiler hier, sondern guckt euch den Beitrag an. Es ist jede Sekunde wert.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Studiert noch Medizin,
ja. Leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Willkommen bei Superfromm.
Freut mich hier zu sein, danke.
Wie viele Jahre brauchen wir, um diese ganzen Tattoos drauf zu haben?
Also manche Leute brauchen vielleicht länger, aber tatsächlich hat mein Vater ein Tattoo-Studio und dadurch komme ich schnell an Termine ran, günstige Preise. Was heißt Preise? Ich zahle eigentlich gar nichts bei meinem Dad, ne? Also ich bekomme das da so. Und ich habe mein ganzes Gesicht im Jahr 2019 zuknallen lassen.
Das fing bei vom Papa oder von anderen?
Vom Papa und noch einer anderen Tätowiererin. Ne?
Hat er da nicht gesagt, Junge, überleg dir gut, was du machst. Mike, pass auf!
Ja, bei den ersten zwei, drei hat er das schon gesagt. Aber irgendwann hat er dann gesagt, Mensch, jetzt siehst du sowieso schon...
Dein Gesicht, dein Kopf.
Auf jeden Fall.
Aber hier im Ohr drin, das ist...
Im Ohr, ja. Und
tierisch schmerzhaft.
Ja, es waren schon echt schmerzhaft.
Ich habe nicht eine einzige Tätowierung.
Ist gut so. Also ich würde mich heute mit dem Stand auch nicht mehr tätowieren.
Ne? Ja?
Aber es ist halt aus meinem alten Leben und...
Komm, guck mal, schöne Überleitung, das alte Leben. Wie fing das alte Leben von Mike an?
Puh, ich bin mit 8 Jahren auf ein katholisches Jungeninternat gekommen. Ne, also das war so die erste Begegnung, die ich mit Gott hatte. Halt, ne. Tatsächlich habe ich damals als Kind schon so gewisse Ehrfurcht gehabt, weil ich habe nie bezweifelt, dass der da am Kreuz gehangen hat, wirklich für uns gestorben ist, ne, dass er unsere Sünden getragen hat, dass er der Sohn Gottes ist, das habe ich nie bezweifelt. Aber es hat mich halt nie so berührt, weil die es halt nicht so wirklich lebendig rübergebracht haben damals. Ne? Und das war ein katholisches Jungeninternat, erzogen von Ordensschwestern. Alle 14 Tage nach Hause nur und wirklich strenge Hausordnung, Zucht, Disziplin und sowas. Ne?
Warum kommst du da hin?
Weil ich schon früh mich zu einer Art Schläger entwickelt hatte auf meiner Schule. Schon in der ersten und zweiten Klasse war ich sehr rabiat und... habe im Unterricht nur Quatsch gemacht und meine Eltern dachten, die einzige Möglichkeit, um meinen Werdegang...
Frommes.
Ja, haben sie gedacht, komm, obwohl meine Eltern überhaupt nicht gläubig sind, ne, haben die mich dann da drauf gesteckt. Einfach nur, weil sie gedacht haben, so können sie meiner Zukunft ein bisschen lenken, dass ich da was werde. Ne? Ja, und dann bin ich mit 15 Jahren drogenabhängig geworden. Das ging auch bei mir recht schnell. Cannabis. Ne?
Wie kamst du mit in Kontakt?
Die Brüder meines besten Freundes damals haben Drogen verkauft. Und ja, damals war das halt sehr cool. Ne?
Das ist halt, da war aber das katholische Internat und die Ehrfurcht vor Jesus Teilgabe.
Ja, das war nur so, ich hatte das im Hinterkopf, aber ich fand halt die weltlichen Sachen cooler, ne? Mhm. Deswegen habe ich mich mehr auf das, was vor mir war, habe ich mich mehr so gerichtet, ne?
Ja. Und dann hast du einfach mal versucht, oder?
Einfach mal versucht.
Typische Einstiegs...
Einstiegsdroge, ja, ja. Und das wird unterschätzt. Cannabis wird so stark unterschätzt, ne? Also mich hat es echt 17 Jahre festgehalten. 17 Jahre habe ich Cannabis konsumiert, ey. Dann kam auch noch Kokain dazu. Recht spät nach dem Cannabis-Einstieg mit 15 kam Kokain 10 Jahre später mit 25 dabei, ne? Ja. Und ich wirklich, ich habe alles gemacht für Cannabis, ne? Ich bin morgens aufgestanden, bevor ich den Hund rausgelassen habe, musste ich mir einen rauchen. Abends vorm Schlafengehen eingeraucht. Den ganzen Tag nonstop war ich benebelt und war berauscht. Es war echt...
Ja, dann drehen sich die Gedanken ja nur noch um eine Frage, gell?
Ja.
Wo kriege ich den Stoff her?
Genau. Deswegen habe ich auch früh angefangen, Drogen zu verkaufen, weil mir irgendwann der ständige Gang zum Dealer, das hat mich halt genervt, ne, zum Drogenverkäufer. Das hat mich so genervt. Dann habe ich irgendwann angefangen, Drogen selber zu verkaufen, bin früh auch in die Rocker-Szene reingerutscht, ne? Also ins Rocker-Milieu bei den Bandidos, kennst du bestimmt, Bandidos Hells Angels, ne? Bin ich dann früh reingerutscht, weil auch mein Vater da Mitglied ist, hatte ich da gewisse gute Einstiegsmöglichkeiten, ne? Konnte mich dann da
Vitamin B.
Ja, auf jeden Fall.
Vitamin B wie Bandidos.
Ja, ja, genau, ne? Konnte mich dann da schnell hocharbeiten und wurde dann auch sehr schnell extrem gewaltbereit. Aber wirklich gewaltbereit, nicht nur Schlägereien oder so, ne? Da war wirklich alles dabei, ne? Ich habe mit einer Machete, diese großen Buschmesser, die man kennt, habe ich mal jemanden ins Gesicht geschlagen, ne? Und am Hals erwischt und sowas. Und wirklich dem Herrn sei Dank, dass da nicht mehr passiert ist, ne?
Ja. Das heißt, du hast auch schon früh Kontakt gehabt mit irgendwelchen Gefängnissen, oder?
Ja, natürlich. Meine erste Haftstrafe war eine Jugendstrafe mit 15. Also kurz vor meinem 16. Lebensjahr bin ich schon das erste Mal ins Gefängnis gegangen. Insgesamt im Gefängnis war ich 5-mal. Ne? Und ich bin jetzt erst 34, also.
Dann hat ja, deine Eltern haben dich aufgrund deines rabiaten Auftretens, ich sag's mal, das abgeschwächt, ne? In der Grundschule auf das Internat, hat aber irgendwie nicht gefruchtet, oder? Also wenn man mit 15 schon hier im Knast landet.
Ja, ich sag mal so, zu der Zeit, wo ich im Internat war, ja, war alles gut, meine Noten waren super, ich war einer der Besten in meiner Klasse. Und
ach nee.
Ja, es war alles klasse, es war alles gut. Ne? Aber wo ich rauskam, Umgang formt die Leute, sagt man. Ne? Und ich bin rausgekommen und bin dann auf eine andere Schule gekommen und da waren dann halt andere Umstände. Ne? Auf dem Internat waren nur, das war ziemlich teuer. Mein Vater hat dafür damals richtig viel Geld bezahlt und da waren ja vernünftig erzogene Kinder gewesen, die überhaupt keinen Unsinn im Kopf hatten. Und dann komme ich auf eine Schule, wo... ja, halt Schlägereien, Diebstähle an der Tagesordnung waren. Ne? Und dann ging es mit mir schnell bergab.
Dann hast du dich gewehrt.
Ich habe mich gewehrt und ich habe mich eingebracht. Ne? Und habe dann gedacht, ich bin lieber einer von den Tätern als einer von den Opfern. Und wurde dann einer der Schlimmsten. Ja.
Hast du gespürt, dass die anderen Angst vor dir haben?
Ja, und ich muss echt sagen, das habe ich damals geliebt. Ne?
Wäre meine nächste Frage gewesen. Mhm. Denn echte Beziehungen entstehen ja da nicht.
Ne? Nein, nein, nein. Ich wollte nicht geliebt werden, ich wollte gefürchtet werden. Ne? Ich habe sehr, 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 sehr viel Geld verdient, später auch durch meinen Drogenhandel und alles. Ne? Ich habe auch Waffen verkauft, ich habe wirklich alles Mögliche gemacht. Ich habe so viel Geld verdient, aber für mich der wirkliche Antrieb war dieser Name, den ich mir aufgebaut habe. Mein Spitzname damals war Machete Mike, halt wegen diesen Machetentaten. Ich habe mehrfach mit einer Machete zugehauen, das war immer so mein Markenzeichen. Ich hatte immer eine Machete dabei, immer im Hosenbund. Ne? So ein 40 cm langes Buschmesser. Ein normaler Mensch macht sowas ja gar nicht.
Und die anderen wussten, der trägt es nicht nur genau. Spazieren.
Genau, richtig. Ich habe es halt auch eingesetzt. Ne? Und ich habe auch wegen Kleinigkeiten in den Augen des Betrachters, ich habe doch nur das und das auf der und der Party gesagt. Das war bei mir irrational. Du konntest mich nicht einschätzen. Ne? Ich war nicht berechenbar. Ich habe dann wegen Kleinigkeiten dieses Ding gezückt und habe es drauf ankommen lassen, ne?
Haben sich deine Eltern gemeldet und sagten, Junge, was ist mit dir passiert?
Ja, ja, tatsächlich. Meine Mutter hatte immer mit mir zu kämpfen. Ne? Gefängnis, Staatsanwaltschaft, Polizei, Richter, Jugendamt, Schule, Lehrer.
Ihr Mann war ja auch bei den Rockern und nicht bei den Hobby-Motorradfahrern.
Genau, richtig. Ja, und das war halt auch mal mein Vorbild, mein Dad. Ne? Ich habe ihn halt nachgeeifert. Ne? Mein Vater ist in meinen Augen ein sehr guter Vater immer gewesen. Weil er war liebevoll, er hat mir alles ermöglicht. So, ne? Er hat versucht, mich in diese gerade Schiene zu lenken und hat versucht, was er macht, vor mir geheim zu halten. So, aber die Menschen haben geredet in meiner Stadt, weil mein Vater halt auch bekannt ist, ne? In der Rockerszene deutschlandweit. Und ist ja klar, ne? Ein Sohn eifert seinen Vater nach.
Und dann wollte es noch besser werden als Papa.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wollte aus den Schatten meines Vaters, und das war ein großer Schatten, das war immer meine Hauptambition. Ich wollte aus diesen Schatten treten. Ne? Andere hätten sich vielleicht daran begnügt, ey, ich hab einen großen Vater, so, ich bleib in seinem Schatten, es lebt sich ja gut da. Aber nein, ich wollte meinen eigenen Ruf aufbauen. Ich wollte diesen eigenen. Ich habe gedacht, weil ich auch eine recht schmale Körperstatur habe und die meisten bei den Bandidos sind ja so Bodybuilder-mäßig, dicke Arme, Bizeps und sowas. Und ich habe mir gedacht, ey, du kannst hier nicht mit körperlicher Stärke, dann musst du das, ja, mit einem Verrückten will keiner Krieg führen, habe ich mir gedacht.
Hat dich das befriedigt?
Ja. Damals muss ich sagen, ja, heute ekle ich mich vor mir selber, ne, aber ja, es hat mich befriedigt.
Und auch das Gefängnis hat, wenn du sagst, du warst 5-mal im Knast, das hat dich nicht gebrochen, ne?
Nein, definitiv nicht, weil ich fand das sogar noch cool. Es gibt so dieses Sprichwort in der Szene, Gefängnis formt Männer. Ne, und das hat mich dann auch noch, du kommst aus dem Gefängnis raus, die Leute sehen, ey, guck mal, der hat bei Gericht nicht geredet, mit denen kannst du Geschäfte machen. Das hat sogar für meinen Lebenslauf in der Szene, war das gut.
Was war deine längste Zeit, die du abgesessen hast?
Aber bei mir waren es ehrlich gesagt immer nur kurze Haftstrafen, ne, die sich aber dann auch summiert haben. Also meine längste am Stück waren 6 Monate.
Hatte das nichts ausgemacht, dass die Leute dich als Psycho bezeichneten?
Ich habe es mir tätowieren lassen, ich war stolz drauf.
Ach. Psycho.
Ich war stolz drauf.
Das war eine Auszeichnung, oder?
Das war eine Auszeichnung. Bei uns bei den in der Rockerszene gibt es ja auch diese Abzeichen Expect No Mercy. Das heißt, erwarte keine Gnade.
Gnade.
Ne, wenn du gewisse Dinge tust, wenn du extrem gewaltbereit bist und sowas. Und das war ja mein absolutes Ziel. Ne? Das war mein absolutes Ziel.
Warum bist du aus den Banditos raus?
Weil ich Jesus begegnet bin.
Das war der Anlass dafür.
Ja, Jesus hat alles ins Rollen gebracht.
Dann bleiben wir noch mal ein bisschen in der noch Psycho-Szene. Gab es Zeiten, in denen du dich gefragt hast, was mache ich eigentlich hier? Oder musstest du das oder kam das gar nicht hoch? Du warst so in deinem Element, sage ich mal, dass du sagtest, ey, ich lebe das Leben, das ich mir erhoffe und erträume.
Genau, ich wollte immer noch mehr. Ich wollte immer noch mehr.
Aber was ist noch mehr? Kohle?
Nein, tatsächlich. Nein, guck mal, ich habe im Monat, in normalen Monat, also im Standardmonat, waren bei mir 4.000 Euro, die ich verdient habe. Ich habe auch keine Steuern gezahlt, ich musste ja auch nicht arbeiten gehen dafür. Ich habe einfach ganz gemütlich, also ich wollte wirklich nie hoch hinaus, was das Geld angeht. Ich habe es geliebt, wenn ich auf irgendeiner Party war, 5, 6 Städte über meine Stadt hinaus und auf einmal sagen die, ey, das ist doch dieser Machete Mike, der hat doch damals bla bla bla. Und die Fantasie des Menschen geht ja auch immer nach oben. Die Menschen haben dann krassere Sachen erzählt, als ich je gemacht habe. Da haben sie mal erzählt, ich habe 2 Menschen getötet und verbuddelt.
Du warst aber damals in dieser Zeit, Epoche und Phase, warst du immer noch drogenabhängig.
Ja. Ja, gleich war man.
Du hast Kokain konsumiert und gleichzeitig versucht, den Lässigen rauszuhauen.
Genau, ich habe, ich war mein bester Kunde. Ne?
Die Ärzte singen in ihrem Song, dass die ganz Harten dann, wenn sie aus ihren Springerstiefeln rausgehen, die Kuschelrock-CD einlegen.
Ja, war das bei dir so? Ja, tatsächlich war ich auch ein sehr sanftmütiger Mensch, wenn ich diese Maske mal ablegen konnte. Ne, dieses, was ich nach außen hingetragen habe. Weil wenn ich rausgegangen bin, habe ich auf jeden Schritt geachtet und ich wusste genau, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass Leute mich halt auch angucken wegen meinen Tattoos und wenn ich irgendwo aufgetreten bin, also ich kam in eine Diskothek rein oder sowas oder in irgendeine Kneipe oder auf irgendeine Party, dann haben alle Gespräche geendet und die Blicke waren auf mich gerichtet und das habe ich so geliebt. Ne? Ich habe das so geliebt. Ich war ein so selbstverliebter Mensch. Ich fand mich so toll in dem, was ich getan habe. Und dann bin ich ich habe mich nie selbst reflektiert mit dem, was ich getan habe. So, aber wenn ich zu Hause war, ich hatte zum Beispiel damals, ich bin sehr tierlieb, ne? Ich bin sehr, sehr tierlieb. Und meine Ex-Freundin damals, mit der ich zusammen war, ich war sehr liebesbedürftig, habe auch sehr viel Liebe gegeben. Ich war ein sehr sanftmütiger Mensch zu Hause zu meinen geliebten Menschen. Ne? Aber den außerhalb.
Du bist im Prinzip zur Tür raus und warst ein komplett anderer Mensch.
Genau.
Wie kam es zur Veränderung?
Also, bei mir tatsächlich den Anlass zur Veränderung gelegt hat, weil ich den Teufel in der Welt erkannt habe. Weil ich gesehen habe, dass wirklich...
Das musst du erklären.
Ja, ja, klar, dass ich habe irgendwann geguckt, obwohl ich selber ja böse war und sehr böse, einer der schlimmsten in meiner ganzen Umgebung, habe ich mich ja selbst nicht als böse gesehen. Ne, das ist ja meistens so, dass die Menschen sich nicht reflektieren und denken, ey, ich bin ein guter Mensch. Ich habe mir eingeredet, ich bin ein guter Mensch, weil ich tue ja nur dem Bösen Böses. Ne? Ich habe ja nur in der Szene andere Dealer abgezogen. Ich habe Leute, die sowieso...
Ja, das ist Schwachsinn, aber...
Das redet man sich ein,
Selbstentschuldigung,
klar. Natürlich.
Das ist völlig klar.
Natürlich, Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und ich gehe los und schlag mit einer Machete um mich wie ein Verrückter. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, der Amerikaner sagt, der Russe ist der Böse. Der Russe sagt, der Ami ist der Böse. In Wirklichkeit spielen beide komische Spiele. So, wer ist gut? Wer ist gut in dieser Welt? Und dann habe ich angefangen zu suchen.
Der Mike.
Ja, der natürlich, Mike, der Mike ist gut, so, ne? Dann habe ich gesagt, ja, okay, wo finde ich denn das Gute in dieser Welt? So, und dann habe ich geguckt, dann bin ich erst zeitlang in die Kirche gegangen und tatsächlich muss ich sagen,
kam denn der Jesus wieder von früher hoch da, der aus dem Internat oder gar nicht?
Ja, doch auch schon, ne? Weil ich mir dann gedacht, ich habe mich daran halt dran erinnert und irgendwann habe ich dann zur Bibel gegriffen. Ich hatte immer eine Bibel, aber die lag halt nur immer aufgeschlagen auf so ein Regal als Dekoration. Kreuz in der Wohnung als
Deko. Ja, klar, das ist normal.
So, ne? Ja, das ist normal. Das ist halt diese Mode dann, so, ne?
Ja.
Und ich fand damals immer die italienische Mafia so cool. Die betet Rosenkranz und tötet nebenbei Menschen. Und ich habe mir gedacht, ey, guck mal, das passt doch eigentlich ganz gut zu mir. So, da kann ich mich mit identifizieren. Und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, lese mal die Bibel. Habe ich die Bibel genommen, habe ich angefangen zu lesen, aber wie ein Buch. Das heißt, ich wollte von Seite 1 bis Seite bis zur letzten Seite durchlesen.
Die erste, Wie bist du gekommen?
Bis Josua.
Dann doch.
Das ist schon ein Stück. Ne?
Ja, ja.
Bin bis Josua gekommen. Einiges hat mich auch angesprochen. Ich war zum Beispiel sehr begeistert von Josef in Ägypten. Ne? Die Geschichte hat mich sehr berührt. Irgendeine Stimme in mir drin hat immer wieder gesagt, ich soll im Neuen Testament lesen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, komm, guck einmal rein. Mhm. Ich schlag das Neue Testament auf. Dann, okay, komm, Matthäus, lese mal ein, zwei Seiten. Und dann habe ich mir gedacht, wow, da kommt jetzt Jesus vor. Ich wusste ja, dass irgendwo in der Bibel von Jesus gesprochen wird. Aber ich hatte keine Ahnung, was ist ein Evangelium? Ich hatte keine Ahnung, wo kommt Jesus vor in der Bibel? Aber als ich dann auf Matthäus, Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, das war so stark. Ich habe mir gedacht, wow, da ist das Gute, was ich gesucht habe. Da ist das Gute, wo ich meine Frage nach ausgerichtet habe. Wo ist das Gute in der Welt? Ja, wenn die Menschen nach alleine diesen drei Kapiteln leben würden, würde es weder Gier, Hunger, Leid, Krieg, Hass, es würde nichts mehr geben.
Rauschgift, Mord,
ja,
Macheten.
Alles das wäre vom Tisch, wenn die Menschen danach leben würden. Aber nicht nur die Menschen, sondern auch ich danach leben würde.
Ach, das, so weit warst du dann?
So weit war ich dann. Aber tatsächlich, bei mir war es immer zwei Schritte vor, ein Schritt zurück.
Ja.
Aber ich bin ja so trotzdem ans Ziel gekommen. Der Herr hat mich ja nicht fallen lassen. Er hat mich wirklich, was er angefangen hat, auch zu Ende gebracht.
Du hast angefangen, die Bibel, das Neue Testament zu lesen.
Genau. Ne? Ich wollte eigentlich, wie gesagt, nur reinstöbern. Aber als ich dann die Bergpredigt, dann, nee, ich musste weiterlesen. Ich habe meinen alten Prinzip, ich habe gesagt, pass auf, nee, ich lese jetzt erstmal das Neue Testament. Bin dann bis Johannes gekommen und habe dann natürlich die Bibel tatsächlich auch wieder zurückgelegt, weggelegt, habe weiter meinen Kram abgezogen. Wie gesagt, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Und irgendwann in der Dortmunder Innenstadt stand immer eine junge Frau, also eine ältere Dame mit so einem Schild, Jesus rettet. Ist auch sehr bekannt bei uns in der Gegend und so. Und die stand da wirklich, egal bei welchem Wetter. Es hat geregnet, die stand da. Ne? Die Leute haben sie bespuckt, sie stand da. Sie hat auch nie ein Wort gesagt, aber das musste sie auch nicht. Ihre Körpersprache hat alles gesagt. Die Frau mit diesem Schild hat mir irgendwann mal, sie mir so ein blaues Johannes-Evangelium in die Hand gedrückt. Und hat gar nichts gesagt, hat es mir nur in die Hand gedrückt. Ich habe damals immer gedacht, wie viele wahrscheinlich, ja, die ist doch verrückt, die Frau.
Damals hast du gesagt, die ist bekloppt.
Ja.
Und hast deinen Alltag weitergelebt.
Genau.
Exzessiv.
Genau, aber ich hatte dieses Evangelium tatsächlich mitgenommen, habe es aber im Schrank befördert. Aber irgendwann, als ich dann halt angefangen habe, das Neue Testament zu lesen, habe ich mich daran erinnert, ey, da war doch mal vor Jahren diese Frau, geh mal gucken, was das damit auf sich hat. So. Und dann habe ich das aufgeschlagen und dann habe ich das gelesen. Johannes hat mir echt den Rest gegeben. Ne? Johannes war so stark. So und, ach, boah, die Liebe, die da drin und...
Also du hattest keinen Kontakt mit Christen?
Gar nicht.
Oder einer Gemeinde oder
Nein,
irgendwas?
Nein, gar nicht.
Du hattest die Bibel und das hat dich getoucht.
Das hat mich wirklich getoucht, ne? Auf jeden Fall. Aber es hat trotzdem noch nicht zu der Zeit wirklich viel verändert, ne?
Mhm.
Aber der Same war gesät. Der Same war wirklich tief in meinem Herzen gesät, ne? Ich habe dann angefangen, gewissen Menschen über Jesus zu reden. Ich habe mich halt auch noch geschämt, dies vor Brüdern im Club oder so zu tun, ne? Aber es gab halt gewisse Menschen, wo ich schon angefangen habe zu sagen, dass mich das sehr bewegt hat. Ne?
Hat sich dann der Macheten-Mike, wurde der sanfter, dass die Leute sagten, und die Brüder hier, guck mal, was ist mit dem los?
Vorerst noch nicht.
Ja.
Aber da hat sich angefangen, was zu ändern.
In welcher Geschwindigkeit hat sich dein Leben verändert? Das kriegen ja die anderen mit.
Ja, genau.
Oder nicht?
Richtig, richtig.
Der Machete-Mike ist ja jetzt nicht mehr der Expect-No-Mercy-Mike, oder?
Richtig. Und das hat die anderen haben erst gedacht, muss ich klipp und klar sagen, die haben gedacht, ich habe einen in der Pfanne. Weil die mich kannten als einer der brutalsten unter ihnen. Ne? Also ich war einer der Leitwölfe. So, und ich hatte später auch meinen eigenen Club gegründet und sowas. Ne? Dann war ich zwischenzeitlich bei den Banditen ausgetreten, hatte dann unter der Leitung der Banditen einen eigenen Club eröffnet, wo ich der Präsident war. Das heißt, wo ich der Oberste in meinem Chapter war. So, ich war der Leiter, ich war der Boss da. Und auf einmal fängt der Boss an, von Jesus zu reden. Und sagt, ey, unglaublich, bin Jesus begegnet. Ich kann nicht mehr der sein, der ich war. Es geht nicht mehr. Mein Motto war ja, wie gesagt, keine Gnade. Wie kann ich aber von der Gnade Gebrauch machen wollen, wenn ich selbst keine Gnade ausübe? Wie geht das? Es geht nicht. So, wenn ich will, dass mir vergeben wird, muss ich auch vergeben.
Wie war die Reaktion? Gut, auf der Pfanne, nicht ganz sauber und ja. Abgedreht und jetzt noch mehr Psycho, oder?
Genau, die dachten erst, ne, aber ich kam halt auch mit logischen Argumentationen und habe gesagt, es ist nicht zu erklären. Ich habe da was gespürt. Jungs, ihr müsst einfach die Bibel lesen, sag ich. Und dann habe ich tatsächlich auch, ich glaube, es gibt heute keinen mehr von damals, der nicht weiß, was ich heute mache. So, und ich habe dann alle Zelte abgebrochen. Ne, und ich war ja auf den Höhepunkt meiner damals. Also ich hatte alles, was ihr vorstellen konntet. Ich hatte einen super Ruf. Ich hatte einen super Ruf, was mir ja immer wichtig gewesen war. Das war ja mein Leben. Das war mein Leben, dieser Ruf Machete Mike.
Fiel dir das schwer?
Tatsächlich nicht. Weil ich muss sagen, dieser Moment, wo ich dann auch tiefer in die Bibel eingegangen bin und wo der Herr mir dann auch, es ist alles aus Gnade, der Herr hat mir dann auch wirklich aus seiner Gnade heraus Erkenntnis geschenkt über gewisse Dinge, hat mich auch zu bestimmten Bibelstellen geführt und wo ich mir gedacht habe, boah.
Expect every mercy.
Ja, erwarte Gnade. Mhm. Auf jeden Fall. Ne? Heute ist das definitiv mein Motto. Erwarte Gnade. Ne? Und diese Gnade von ihm und diese absolute Liebe, die er sogar zu seinen Mördern hatte, er hat ja für seine Feinde gebetet, während er da hingerichtet wird. Das hat mich so überwältigt. Das hat mich so überwältigt, dass ich wirklich, ich habe alles in meinem Leben in Frage gestellt. Und ich habe gesagt, alles klar, ich muss sterben. Mein altes Ich muss sterben. So, dann ist natürlich klar, erst ist dann Teil abgestorben, dann der nächste Teil und so. Wie gesagt, das war zwei Schritte vor, ein zurück, war es auch da noch. Und dann habe ich mir eingeredet, ja komm, Gewalt, keine Rechtfertigung mehr in meinem Leben. Kokain, keine Rechtfertigung. Aber Cannabis ist ja pflanzlich, kann auch medizinisch genutzt werden. Ich habe mir da halt immer noch Ausreden gesucht. Ne? Aber es war ein langer Weg. Aber letzten Endes sitze ich hier und kann nach 17 Jahren Drogenkonsum sagen, ich bin heute frei von Drogen. Ich bin nicht rückfällig geworden, obwohl ich alleine aus eigener Kraft 24 Mal versucht habe, das ist jetzt geschätzt, wahrscheinlich sogar mehr, versucht habe, clean zu werden. Ne? Weil ich damals halt schon gemerkt habe, ey, du kannst nicht nur unter Drogen leben, es ist anstrengend, es ist...
Aber wenn man die Personalakte liest von Mike, also bei der Polizei, das sind ja dann doch vorbestraft wegen, Gefängnis.
Genau.
Ist es rum? Musst du nicht mehr ins Gefängnis? Kommt noch irgendwas?
Nein.
Oder warst du jetzt nochmal?
Nein, jetzt kommt noch ein entscheidendes Kapitel, was mich nachher dann komplett verändert hat, war, was wirklich so den letzten Brocken meines alten Lebens von sich genommen hat, war, ich hatte 2021, kurz vor diesen Träumen, wirklich ganz kurz davor, ist die Polizei in meine Wohnung eingelaufen und hat eine gewisse Menge Drogen gefunden. Ne? Und hab dann gesagt, alles klar, Herr, jetzt, komm, zeig mir, was du von mir willst, ich werde es tun, ich will dir folgen, ich freue mich schon auf mein neues Leben mit dir, übernimm du das Steuer.
Auf eine knastfreie Zeit.
Auf eine gewaltfreie Zeit. Und ich habe ja dann auch gezeigt, dass ich es ernst meine, denn ich bin zu all meinen Feinden gegangen, zu den Leuten, denen ich mit der Machete ins Gesicht geschlagen habe, und habe denen von Jesus erzählt und habe gesagt, ey, pass mal auf, ich bitte dich um Vergebung hier und jetzt. Es tut mir so leid, was ich getan habe, es nicht zu rechtfertigen. Und ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass es mir leid tut. Und dass ich mich schäme für das, was ich getan habe. Und auch den Jungen, den ich da gefoltert habe mit einem Elektroschocker. Und die konnten mir alle vergeben. Und heute sitzen wir an einem Tisch und beraten uns, wenn die Rat haben wollen oder so, dann kommen die zu mir. Und wenn ich deren Hilfe brauche, sitzen die mit mir an einem Tisch. Wir waren früher Feinde. Und Jesus hat meine Feinde zu meinen Freunden gemacht. So, und es gibt keinen von damals, den ich in Zwietracht gelebt habe, mit dem ich heute nicht
gut dann musstest du noch mal ins Gefängnis dann, oder?
Genau, und dann gab die Gerichtsverhandlung. Und der Richter, habe ich dann dem Richter auch erzählt. Ich sag, ich kann es nicht erklären. Ich habe mich geändert. Aber weil ich halt so oft vor Gericht gelogen habe und dann immer weitergemacht habe.
Haben Erzähl die mir du nur deine Storys.
Genau. Und gut trainiert. Richtig. Und Jesus wird auch oft da benutzt und ja, hier, bla, also jetzt, ich will jetzt Jesus nachfolgen. Ja, ja, klar. Du weißt es mal im Gefängnis. Dann denke ich mir, jetzt muss ich im Gefängnis gehen. Ja, komm, Einspruch eingelegt. Na, dann wird das ja gezögert, sich das wieder raus, wieder ein Jahr vergeht. Und insgesamt sind zwischen Tat und Inhaftierung 2 Jahre und 2 Monate Zeit gewesen. Und dazwischen habe ich mein ganzes Leben verändert. Mein ganzes Leben verändert. Und selbst die Polizisten, die mich damals verhaftet haben, ich habe einen Bekannten, der steht mit der Polizei gut in Kontakt. Und irgendwann hatte die Polizisten, die gegen mich seit meiner Jugend ermittelt haben gefragt, wo treibt der Mike sich denn jetzt schon wieder rum? Weil ich war ja dann bei den Rechtsradikalen gewesen. Ich hatte eine eigene Organisation von Rechtsradikalen, die Arischen Brüder, gegründet. Dann war ich bei den Banditen, dann hatte ich meinen eigenen Club und wieder im Gefängnis und wieder Drogen gefunden und wieder mit der Machete zugehauen. Und die Polizei kannte das ja, wie du gerade gesagt hast. Und dann sagte der, nee, der ist jetzt bei Jesus. Und der Polizist, was? Nee, wie das denn? Ja, dann hat er ein bisschen meine Geschichte erzählt und hat gesagt, ja, das muss die Zeit zeigen. Aber hat er ja auch recht. Das zeigt ja auch die Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, definitiv. Mhm. Und dann sind 2 Jahre vergangen und ich wurde nicht mehr straffällig. Das erste Mal, seit ich 15 war. Keine einzige Anzeige. Wie? Was war passiert? So.
Und dann kam der Knast noch?
Ja, oder? Und dann tatsächlich meine letzte Gerichtsverhandlung. Und ich hatte halt erhofft, eine Therapie machen zu dürfen, eine Drogentherapie oder irgendwas halt in der Richtung, um das Gefängnis zu vermeiden. Und dann der Richter wieder, nein, Sie gehen ins Gefängnis. Ich denke mir, boah. Dann bin ich auf diese Serie hier gestoßen.
Fromm.
Ja, genau, super fromm. Ich hatte zwar schon 1-2 Folgen davon gesehen, so, ne, aber an dem Tag, 2 Tage vor meiner Inhaftierung, und ich hatte sogar noch mit den Gedanken gespielt, mich meiner Haft zu entziehen, zu flüchten. Aber ich wollte ja für Jesus leben. Ich habe zu der Zeit schon viel auf der Straße evangelisiert, bin mit Bibeln über die Straße gegangen, habe Menschen angesprochen und sowas. Und durch meine Tattoos komme ich halt mit den Menschen schnell ins Gespräch. Das ist so ein Türöffner, ne? Und dann 2 Tage vor meiner Inhaftierung, meine Gedanken kreisen. Was machst du jetzt, Herr? Bitte gib mir doch ein Zeichen. Ich habe zu der Zeit noch bei meiner Oma gewohnt, was ich auch jetzt noch tue, ne? Bin dann in mein Zimmer reingegangen, Bibel-TV angemacht, super fromm läuft. Und da lief die Folge, ich habe alles getan, um geliebt zu werden. Hat so eine junge Frau hier so erzählt, wie sie halt alles Mögliche gemacht hat, um immer die Liebe bei den Männern zu suchen. Und ich hörte so mit einem Ohr zu und mit dem anderen Ohr habe ich Sachen organisiert und vorbereitet für oder gegen das Gefängnis, weil ich mir halt noch nicht schlüssig war. Hatte dann Hunger bekommen, habe den Raum verlassen, mit 2 Brote oder 3 Brote geschmiert und gehe zurück in meinen Raum und wäre ich 1 Minute vorher gekommen, wäre es für mich Zufall gewesen. 10 Sekunden später, Zufall, keine Bedeutung. Aber ich komme bei einem Satz in den Raum, der alles verändert hat. Ich komme in den Raum rein, diese Frau sagt, ich habe meinen Mann im Gefängnis besucht. Schlagwort Gefängnis. Es ging ja bei mir gerade, Aufmerksamkeit war sofort da. Ich denke so, ich bleibe so im Raum stehen, gehe keinen Schritt weiter und gucke nur noch so Richtung Fernsehen. Und sie sagte, ja, ich besuche meinen Mann im Gefängnis und irgendwas war anders an ihm. Er hatte sich verändert, man hat das gemerkt und ich sage, was ist mit dir? Und er sagt, ja, du glaubst es nicht. Ein anderer Häftling hier im Gefängnis hat mir von Jesus erzählt und ich folge jetzt Jesus nach. Und das hat mir so wie Akupunktur, das hat genau den Punkt getroffen, der meine Frage war. Und ich wusste, Gott hat zu mir gesprochen. Gott kann alles nutzen, Fernsehen, Radio, andere Menschen, alles. Und ich bin auf der Stelle auf die Knie gefallen und habe den Herrn gedankt. Ich habe den Raum verlassen und mein Bruder saß in einem anderen Raum und hat, glaube ich, weiß nicht, in der Bibel gelesen, irgendwas gemacht. Ich komme raus und sage, boah, Justin, ich gehe ins Gefängnis, Alter. Und er so, wie? Was ist passiert? Du bist doch gerade mal 10 Sekunden in dem Raum gewesen. Was hast du gesehen? Ich sage, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Ich erzähle ihm das und er sagt so, ja, definitiv, definitiv. Gott möchte, dass du im Gefängnis von ihm erzählst. Weil es ist halt manchmal so, dass wenn jemand im selben Boot sitzt, diesen Menschen besser erreichen kannst. Ne? Ich bin ins Gefängnis gewandert und ich hatte ja vorher schon einige Haftstrafen und da hatte ich immer versucht, Drogen reinzuschmuggeln und Geld zu machen. Versucht, ein paar mehr Pakete Tabak reinzukriegen, die halt nicht erlaubt waren, ab einer gewissen Menge mehr. Ein Handy reinzuschmuggeln oder sonstiges. Ich wollte halt dann da weiter gegen das Gesetz verstoßen und Geld machen. Und bei meiner letzten Haftstrafe habe ich meine Tasche nur mit Bibeln gestopft. Ich hatte Neue Testamente bis zum geht nicht mehr dabei. Bin ins Gefängnis gekommen, JVA Castrop-Rauxel, was auch eigentlich ein recht lockerer Haft war, ist ein offener Vollzug. Ich komme da rein und selbst die Wachen am Eingang haben gemerkt, dass mit mir was anders ist. Ich sehe aus wie ein, selbst im Gefängnis bin ich aufgefallen. Die Leute haben am Anfang gesagt, guck mal, das ist Mike, das ist der LLer. Da gibt's so Abkürzungen. LLer bedeutet lebenslänglicher, dann FBer bedeutet Freiberufler, so, da gibt's diese Abkürzungen, so, ne? Und dann ging dieses Gerücht drum, ah, hier Bandidos und bla bla bla. Aber die haben, nach einem Tag haben die alle gemerkt, nee, das ist der Jesus-Freak von der AOA, haben sie dann gesagt. Weil ich wirklich übers Gefängnis gelaufen bin mit einer Ausstrahlung, als wäre ich in Centerparks, als wäre ich im Urlaub.
Wo ist das nächste Fahrgeschäft,
ja,
in das ich einsteigen kann?
Ich hatte überhaupt,
die nächste Achterbahn.
Genau, ich hatte überhaupt keine Probleme. Ich war so glücklich, obwohl man ja, wenn man ins Gefängnis geht, echt alles verliert, ne? Freiheit, Familie, Freunde, es ist ja klar, die warten ja draußen so, ne? Aber du bist ja erstmal abgeschnitten. Du wachst heute Morgen in deinem Bett auf und am selben Abend gehst du ins Gefängnis und schläfst auf so einer Pritsche. Mit so einem Kopfkall, total ungemütlich. Aber das war für mich wie das Hilton Hotel. Mir hat nichts gefehlt, ne? Mir hat nichts gefehlt. Ich hatte meine Bibel dabei. Ich wusste, Jesus ist schon auf meiner Zelle und er wartet auf mir. Er ist mit mir im Zugang. Er ist mit mir, während die Wachen mich filzen. Ich wusste das. So, und ich bin auf den Zugang gegangen ins Gefängnis und durfte tatsächlich meine Bibel mitnehmen. Und hab dann auf dem Hof gesessen und eine Bibel gelesen. Die Leute denken sich, hey, guck dir den Mann an, der liest deine Bibel, was ist mit dem denn? So, und dann bin ich halt mit den Leuten ins Gespräch gekommen, erstmal über meine Tattoos. Wie gesagt, das ist der super Türöffner. Erst wollte ich auch mein Gesicht lasern. Hab ich mir gedacht, jetzt ein neues Leben, neues Gesicht. Aber tatsächlich hat Gott mir eingegeben, genau mit dem, was ich mal war, rauszugehen und ein Zeugnis zu sein. Weil ich war ja, wie gesagt, ich habe das Hassen geliebt. Und jetzt sitze ich da, Alter, und bin so sanftmütig. Und Gott hat mich so verändert. Und das müssen die Menschen einfach erfahren. Die haben es auch gesehen. Was ich ausgestrahlt habe, war anders. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu. Sein Name war Björn, mit dem ich heute auch noch gut befreundet bin. Wir stehen noch in Kontakt. Hab ich halt im Gefängnis auf dem Hof dann kennengelernt. Und deine Tattoos sehen cool aus. Ey, bist du bei den Bandidos? Tut sowas weh? Die üblichen Gesprächseinstiege. Und dann erzähle ich halt immer das Tal, durch das ich gegangen bin, und dann komme ich auf diese Spitze, auf die Jesus mich geführt hat. Dann sage ich, wie Jesus? Boah, hätte ich nicht mitgerechnet. Und wir sitzen da, reden ein paar Stunden über Jesus. Und dann darfst du ein Telefonat am Anfang führen, während du auf diesem Zugang bist. Und ich hatte halt meinem Bruder gesagt, ey, alles gut, die Gebete haben genützt, ich durfte die Bibel mitnehmen. Alles ist perfekt so, ich bin hier mit Jesus, macht euch keine Sorgen, mir geht's echt gut. Aber dieser Björn, der hatte sein Telefonat, war nicht so gut verlaufen, denn seine Freundin hatte ihn verlassen. Genau am Tag seiner Inhaftierung. Die hatte vorher schon was mit seinem besten Freund, eine Affäre gehabt und so, und hatte ihm das dann offengelegt bei diesem Telefonat. Ne? Und hatte dann, der hatte 14 Jahre mit der Frau zusammen, zwei Kinder. So, und dann erfährt er auf einmal, ey, ich verlasse dich für deinen besten Freund. Boah, und der war so wütend. Ich werde das nicht vergessen, wie der runterkam. Am Weinen, und man weint im Gefängnis nicht. Ne? Man zeigt da keine Emotionen. Das macht man nicht. Und er kommt runter und öffnet sich mir so extrem, was ich überhaupt gar nicht erwartet habe. Und dann haben die Beamten, die dieses Gespräch überwacht haben, haben ihn auf so eine Suizidliste gesetzt, weil er so angefangen hat zu heulen und so irgendwelche Anzeichen gemacht hat, dass er sich vielleicht was tun würde. Das heißt, die haben ihn nonstop beobachtet. So, und dann sitzt er mit mir unten und erzählt erst, ja, ich habe ein Schwert, ich bring den Typ um und ich mach meine Alte kalt und sowas halt. Und dann konnte ich mit ihm, ich konnte ihm meine Lebensgeschichte erzählen, ich konnte ihm erzählen, pass mal auf, so und so und dies und das, und mit Jesus ist alles anders. Und wir haben wirklich ein paar Stunden nochmal dazu geredet, da hatten wir ja davor schon geredet, dann kam das Telefonat, dann nochmal ein paar Stunden geredet. Und diese Wunden, die seine Frau ihn in Sekunden gerissen hat, hat Jesus auch in ein paar Stunden wieder geheilt. Denn der hat innerhalb von ein paar Stunden Jesus angenommen, hat sich unter Tränen zu Jesus bekehrt, hat sein Leben Jesus übergeben und saß ab da, die ganzen 6 Monate, die ich mit ihm im Gefängnis verbracht habe, jeden Tag haben wir uns getroffen und über Jesus unterhalten und haben die Bibel zusammen gelesen. Und später hat er seine Frau angeschrieben und gesagt, du, pass mal auf, ich will, dass du weißt, ich vergebe dir. Aber bitte lass mich meine Kinder sehen. Hm. Sie hat ihn dann besucht im Gefängnis mit den Kindern und sie hat gesagt, hä, irgendwas ist doch anders an dir, ich kenne dich ganz anders. Normalerweise würdest du hier total ausrasten. Was ist an dir anders? Und er sagt, ja, ein anderer Häftling hier hat mir von Jesus erzählt. Ich glaube jetzt an Jesus. Und das war ja genau das, was ich bei Superfromm durch die Frau gesagt bekommen habe. Und das hat sich Wort für Wort auf Björn erfüllt. Das hat mich so beeindruckt, dass Gott aus den Dingen, die erstmal in unseren Augen schlecht sind, also ich sag dir, heute will ich die Zeit im Gefängnis nicht missen, ne? bin froh, im Gefängnis gewesen zu sein. Das war eine so tolle, starke und die hat mein, eine starke Zeit, die auch meinen Glauben so gefestigt hat. Das ist ein richtiges Fundament gewesen, geworden.
Siehst du darin deine Aufgabe, wenn du das kurz antworten könntest?
Ja, definitiv, definitiv. Das ist einfach nur meine Aufgabe. Ich muss den Menschen erzählen, wie er mich geändert hat. Weil ich war so fern von Gott.
Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Geschichte.
Gerne.
Und auch mit Superfrom, das freut natürlich mich auch, gell? Ja, extremst.
Auf jeden Fall, also Gott hat mich angesprochen.
Ich habe eigentlich 4 Schlussfragen, aber wir haben das schon ziemlich ausgereizt. Buch, gibt's irgendwas, das du schon mehrmals gelesen hast?
Natürlich die Bibel, ich habe noch nie ein Buch so oft gelesen wie die Bibel, ne? Ich stecke jeden Tag in dem Wort. Aber so, Der Fall Jesus von Lee Strobel.
Okay.
Ne, das ist echt
sehr Journalist.
Super Geschichte.
Und dann überspringen wir die anderen Fragen und ich mache nur noch ein Schild, das mitten im Gefängnis steht. Was würde draufstehen? Im Riesenknast. Oh. Und was, machen wir doppelt. Das Schild steht im Knast und es steht in irgendeiner vielbefahrenen Hauptstraße.
Ja, ich würde draufschreiben, was ist Gnade? Glaube ich, würde ich draufschreiben. Ne, weil mein Motto ja keine Gnade war und heute habe ich Gnade erfahren und man sollte sich fragen, was ist Gnade?
Vielen Dank,
gerne, Mike. Von Herzen.
Hammer, oder? Guckt der BibelTV, sieht der super fromm und Jesus spricht zu ihm. Und das, diese Rückmeldung, die kriegen wir so oft, immer wieder, dass Menschen sagen, ich habe Hoffnung bekommen, ich habe mich mein Leben Jesus anvertraut, ich wage den Schritt mit ihm. Das ist fantastisch. Das ist wirklich obergenial. Hört sich blöd an? Obergenial? Nö, ist so. Sehr schön. Da fehlen mir die Worte, das ist doch cool, oder? Und genau das ist es. Geschichten, die ins Leben anderer sprechen. Deswegen machen wir super froh. Und wenn ihr eine Geschichte habt, dann meldet euch. Könnt auch nicht tätowiert sein. Ich habe auch nicht ein einziges Tattoo. info@superfromm.tv. Sprecht drüber. Und verpasst mir Hoffnung und vielen anderen auch. 2 Wochen, nächster Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Echt, macht's gut und tschüss.